Ja, der Innenminister nimmt seine Dienstgeschäfte wahr. Über die einzelnen Termine und sozusagen seine Zeitpläne haben wir nichts zu berichten, da es sich um interne Gespräche handelt.
Das heißt, er arbeitet heute dienstlich als Minister in seinem Ministerium oder als Homeoffice oder...
Ein Innenminister arbeitet immer, egal wo, als Innenminister und nimmt seine Dienstgeschäfte wahr.
Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Von hier gibt es vom Podium bis nichts Aktives. Insofern kommen wir zu den Fragen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Herr Heller, bitte.
Herr Seibert, die Frage muss man wahrscheinlich jedes Mal stellen. Ist die Bundesregierung im Moment noch handlungsfähig? Das ist die eine Frage. Und die zweite an das Finanzministerium. Gibt es denn durch das, was in der Koalition im Moment passiert, irgendwelche Verschiebungen hinsichtlich so wichtiger Entscheidungen wie der Haushalt? Also ich spreche von dem Haushalt auch 2019. Wie sind da die Terminplanung? Wann wird das im Kabinett behandelt?
Also Herr Heller, danke für die Frage. Die Antwort auf Ihre erste Frage ist ja. Und die zweite Antwort, die Antwort auf Ihre zweite Frage ist, dass ich keine Verschiebungen sehe.
Dann bleiben wir bei dem Thema, Herr Safelberg. Warten Sie, ich muss erst das Mikro.
Jetzt. Ja, das ist eine Verständnisfrage, vielleicht an das BMI auch. Hat vielleicht auch mit meinem Migrationshintergrund zu tun. Ich verstehe nicht so genau, was passiert ist so in den letzten Stunden so. Ein Rücktritt vom Rücktritt des Bundesinnenministeriums oder lieber gesagt, vielleicht der Drohung mit einem Rücktritt und dann der Rücktritt vom Rücktritt und dann, wenn ich das richtig verstehe, ein Rücktritt in 3 Tagen vom Bundesinnenministerium, wenn es einen Kompromiss gibt. Also für mich ist das in het Nederlands guter Wals, auf Deutsch Kauderwelsch. Also ich verstehe es einfach nicht mehr genau, was dann gemeint ist. Und was möchte der Bundesinnenminister heute noch bei der Bundeskanzlerin erreichen? Also versucht er da wirklich noch einen Kompromiss herauszufinden? Und so ja, wie könnte der aussehen?
Vielen Dank für die Frage. Ich werde Sie leider enttäuschen müssen. Das sind alles Gespräche, die zwischen den Parteien und innerhalb der Parteien laufen, zu denen wir als Bundesministerium des Innern keine Stellung nehmen können. Und auch nicht werden.
Dann die nächste Frage, Frau Geuter.
Wenn Sie, wir das als zu dem Komplex gehörend ansehen, es geht mir um die Abkommen mit Griechenland und Spanien. Wenn ich das richtig verstehe, geht es da ja nicht um Verwaltungsabkommen nach Artikel 36 Dublin III, sondern um Rücknahmeverträge. Da wäre die Frage, Herr Seibert, Frau Kauf, ich weiß nicht, wer das besser beantworten kann, welchen Charakter sollen diese angestrebten Vereinbarungen haben und bewegen die sich überhaupt noch innerhalb des Dublin-Systems und wie kann man sich praktisch das Verfahren einer Rücküberstellung, Rückführung, Zurückweisung vorstellen?
Also erstens, Deutschland, Griechenland und Spanien haben am Rande des Europäischen Rates in Brüssel bekräftigt, dass sie eine politische Vereinbarung über Zusammenarbeit in der Migrationspolitik schließen wollen. Da geht es konkret darum, dass beide Staaten, Griechenland und Spanien, bereit sind, solche Asylsuchende wieder aufzunehmen, die in Eurodac registriert sind und die hier von deutschen Behörden an der deutsch-österreichischen Grenze festgestellt werden. Und im Gegenzug sagt Deutschland zu, offene Fälle von Familienzusammenführungen in Griechenland und Spanien schrittweise abzuarbeiten. Das ist die politische Vereinbarung, die man geschlossen hat. Die operativen Einzelheiten dieser Maßnahmen, die ich jetzt hier beschrieben habe, die müssen in den nächsten Wochen vereinbart werden, dann regelmäßig überprüft werden. Und man hat sich geeinigt, die Zusammenarbeit beginnt dann unmittelbar, wenn eine entsprechende Vereinbarung erzielt worden ist.
Trotzdem nochmal die Rückfrage. Ist angestrebt, sich dabei innerhalb des Dublin-Systems zu bewegen? Und das heißt eben insbesondere, werden da auch nochmal die Voraussetzungen geprüft, also zum Beispiel, ob derjenige minderjährig ist oder enge Familienangehörige in Deutschland hat. Soll es dann an der Grenze eine solche Prüfung geben, bevor die Entscheidung fällt? Oder soll es eine Zurückweisung oder anderweitige Rückführung geben?
Ich sehe mich jetzt nicht in der Lage, die operativen Einzelheiten, die erst noch in den nächsten Wochen miteinander vereinbart werden müssen, hier für Sie zu klären. Der Kern dessen, was vereinbart ist, ist das, was ich Ihnen beschrieben habe.
Nächste Frage, Frau Tenfelde.
Herr Seibert, Sie sagen, die Regierung sei handlungsfähig. Müsste im Sinne geordneter Verhältnisse nicht der Innenminister vorübergehend suspendiert werden, vielleicht für die Tage oder vielleicht für eine weitere Frist, man weiß es ja nicht.
Also, die Bundeskanzlerin hat sich ja zu dem gesamten Komplex gestern im Fernsehen ausführlich geäußert und ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich Ihren Äußerungen hier nichts hinzuzufügen habe, dass ich auch, genau wie Frau Korf, über Gespräche zwischen CDU und CSU, zwischen der Kanzlerin und dem Innenminister keine Auskunft geben kann.
Dann der nächste Fragesteller, Herr Pappas.
Ja, nochmal zurück zu dem bilateralen Abkommen Deutschland-Griechenland. Da habe ich zwei Fragen. Erstens, es geht um die Rückführung von Deutschland nach Griechenland von Asylsuchenden. Und zweitens, es geht um die Familienzusammenführung von Flüchtlingen und Minderjährigen, die in Griechenland sind. Sind auch sonstige Aspekte außer diesen zwei, was so ein Abkommen beinhalten sollte? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, es geht ja um die Beschleunigung der Rückführungen, wenn ich das richtig verstehe. Und da ist ja die Frage, wie soll das geschehen? Kriegt Griechenland administrative Hilfe, damit das Verfahren beschleunigt wird? Oder kriegt finanzielle Hilfe, Unterstützung für den selben Zweck? Oder gibt es sonstige?
Also auch für Sie nochmal die Antwort, dass die operativen Einzelheiten noch miteinander zu klären sind. Es ist so üblicherweise, dass der Staat, der rückführt, diese Rückführung finanziert. Der Kern der politischen Vereinbarung, die mit Spanien und Griechenland geschlossen ist, ist genau das, was ich beschrieben habe. Einerseits dass die Zusage von Griechenland und Spanien Asylsuchende, die bei Ihnen Eurodac registriert wurden und hier an der deutsch-österreichischen Grenze an den Grenzkontrollstellen identifiziert werden, zurückzunehmen. Und andererseits die Zusage Deutschlands, die Fälle der Familienzusammenführung in diesen beiden Ländern schrittweise abzuarbeiten, also die Fälle, die ohnehin anstehen. Offene Fälle sozusagen.
Herr Bonke.
Frau Korf, nimmt der Bundesinnenminister heute seine Dienstgeschäfte wahr? Und was tut er als Minister heute? Können Sie mir netterweise mal einen Überblick geben? Und an Herrn Seibert die Frage, wissen Sie noch, wieso die Bundeskanzlerin Herrn Seehofer zum Bundesinnenminister ernannt hat?
Also ja, der Innenminister nimmt seine Dienstgeschäfte wahr. Über die einzelnen Termine und sozusagen seine Zeitpläne haben wir nichts zu berichten, da es sich um interne Gespräche handelt.
Das heißt, er arbeitet heute dienstlich als Minister in seinem Ministerium oder als Homeoffice oder
ein Innenminister arbeitet immer, egal wo, als Innenminister und nimmt seine Dienstgeschäfte wahr.
Ach so, ich glaube, die Frage an mich noch, wenn sie nicht rhetorisch war.
Nee.
Die Aufteilung der Ressorts unter den Koalitionsparteien war wie immer das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Und die Besetzung dieser Ressorts war wie immer die Angelegenheit der Koalitionsparteien.
Genau, mit der Antwort habe ich gerechnet. Das heißt, nur noch mal zur Klarstellung, die Bundeskanzlerin hätte jeden genommen.
Das halte ich jetzt für eine wirklich rhetorische Frage. Zu der werde ich mich nicht äußern. Ich habe genau das dazu zu sagen gehabt, was ich gesagt habe.
Herr Jessen?
Eine Frage an Frau Korf. Teile der Öffentlichkeit sind ja jetzt bereits informiert worden über den Masterplan. Ich glaube, Herr Seehofer hat angekündigt, dass er ihn nun auch offiziell vorstellen werde. Können Sie uns sagen, wann, wo, in welcher Form das passieren wird und wird es noch innerhalb dieses 3-Tage-Moratoriums geschehen, das er sich selbst gesetzt hat. Und Frage an Herrn Seibert, adressiert wurde ja nicht nur die CDU-Parteivorsitzende, sondern auch die Kanzlerin. An Sie die Frage, bewertet die Kanzlerin oder teilt die Kanzlerin die Auffassung, dass es sich bei Herrn Seehofers Auszeit vom Rücktritt um ein Entgegenkommen handelt?
Zum Masterplan, die Fassung, die derzeit kursiert, ist nicht die Fassung, die das Bundesministerium des Innern öffentlich bekannt gegeben hat oder veröffentlicht hat. Die Veröffentlichung durch das BMI steht noch aus und ich kann Ihnen nicht sagen, wann sie erfolgen wird.
Wird sie innerhalb der nächsten 3 Tage erfolgen?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es steht derzeit noch kein Termin für eine Veröffentlichung fest.
Aber das, was im Moment kursiert, das ist nicht das, was gestern der CSU-Führung vorgelegen hat.
Das weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, das Bundesministerium des Innern hat noch keinen Plan veröffentlicht. Und deswegen nur zu dem, das ist der, zu dem ich als Sprecherin des Bundesministeriums des Innern sprechen könnte.
Die Bundeskanzlerin hat sich gestern ausführlich zu ihrer Einschätzung der Gesamtsituation geäußert. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Aber ich glaube, die Äußerung geschah
um 14 Uhr, ja.
Ja, eben. Genau. Ehe Herr Seehofer sagte, genau. Dieser Rücktritt vom Rücktritt sei ein Entgegenkommen. Meine Frage ist doch nur, bewertet, teilt die Bundeskanzlerin die Auffassung, dass es sich hier um ein Entgegenkommen handelt?
Es bleibt aber bei meiner Antwort.
Schade.
Die nächste Frage stand von Buschow. Wird sich auch gemeldet, ne?
Zwei Fragen im Wesentlichen auch an Frau Korf. Ein Zauberwort in der Debatte ist ja das Wort wirkungsgleich. Ist das, was beim EU-Gipfel oder bilateral verhandelt wurde, hat das vielleicht einen ähnlichen Effekt, wie es Zurückweisungen hätten? Jetzt scheint die CSU zu dem Ergebnis gekommen zu sein, so wurde es gestern kolportiert, dass sie es nicht für wirkungsgleich hält. Hat sich der Minister jetzt unabhängig davon, was die CSU unter sich bespricht, da entsprechende Expertise aus dem Ministerium geholt? Um sich das mal vorzustellen, gab es da Gespräche, hat er sich rückgekoppelt und sich eine Facheinschätzung geholt und deckt sich diese Facheinschätzung aus dem Ministerium mit der CSU? Und die zweite, Sie hatten mal Zahlen hier schon präsentiert, wie viele Eurodac-Treffer es an der deutschen Grenze gab. Können Sie da noch genauer sagen, wie viele aus Griechenland davon betroffen waren? Also von denen, die jetzt eben von den bilateralen Abkommen, um da eine Vorstellung zu haben.
Zum ersten Teil, wie Sie schon sagen, es hat die CSU vorgenommen, diese Bewertung, dass es nicht wirkungsadäquat sei. Wir als BMI haben dazu noch nicht Stellung genommen. Die Auswertungen laufen und mehr kann ich dem im Moment nicht hinzufügen. Zu den Eurodac-Treffern gucke ich gleich, ob ich sie dabei habe. Allerdings gleich vorab, ich habe nie gesagt, dass die Eurodac-Treffer, die Zahlen der Eurodac-Treffer, die wir hier genannt haben, waren nicht die an der Grenze, sondern generell, weil man sozusagen diesen Rückschluss nicht ziehen könnte, dass die an der deutsch-österreichischen Grenze auch tatsächlich aufgelaufen wären, sondern nur eine Gesamtzahl der Eurodac-Treffer. Und ich schaue jetzt gleich nach, ob ich sie dabei habe für Griechenland.
Die nächste Fragesteller, Herr Jung.
Also ich habe mal eine Frage zu den Aussagen von Frau Merkel und ihrer Pressemitteilung dazu. Am Freitagmorgen, Donnerstagnacht, hat sie von kontrollierten Zentren gesprochen, die in der EU, auf dem Gebiet der EU entstehen sollten. Sie haben das in Ihrer Pressemitteilung auch übernommen. Ich möchte Sie gerne als Kommunikationsverantwortliche der Bundesregierung fragen, ob Sie da nicht aufgepasst haben. Sie achten immer sehr darauf, dass keine komischen Zusammensetzungen möglich sind, dass wir nicht von KZs sprechen. Ist Ihnen als Leiter des Bundespresseamts da nicht aufgefallen, dass man kontrollierte Zentren so abkürzen kann?
Dann wäre ja wohl derjenige, der das so abkürzt, zu fragen, warum er es so abkürzt und was er damit beabsichtigt.
Ja, es geht ja auch um Lager, es geht ja um Camps. Darum.
Es geht um kontrollierte Zentren.
Und Sie sehen da nicht die Gefahr, dass das von der
Öffentlichkeit... Wenn Sie die Gefahr sehen, rate ich sehr, dass Sie es nicht so abkürzen.
Wir sollten Sie es aber nicht so nennen.
Herr Lange.
Zwei Fragen an Frau Korf, bitte. Zum Ersten, wenn der Minister seine Dienstgeschäfte wahrnimmt, warum ist die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für morgen abgesagt worden? Und die zweite Frage wäre bitte, der Gipfel in Brüssel hat mit einer Reihe von Arbeitsaufträgen an die Innenminister der Länder geendet. Ist mit der Umsetzung dieser Arbeitsaufträge im Innenministerium schon begonnen worden? Danke.
Die Vorstellung des Verfassungsschutzberichts, die für morgen vorgesehen war und nicht für heute, weil die Frage von Herrn Wonka richtete sich ja an heute, aber auch morgen wird er seine Dienstgeschäfte mal annehmen, ist aus terminlichen Gründen abgesagt worden. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen, er hat andere Termine, die ich nicht präzisieren kann und werde. Die in Bezug auf die Umsetzung von Beschlüssen beziehungsweise Vereinbarungen in Brüssel am Freitag und davor ist noch nicht begonnen worden. Das BMI steht aber selbstverständlich bereit, Beschlüsse umzusetzen, sowie Sie den Auftrag dazu bekommen.
Zusatz? Ich würde aber doch darum bitten, weil es jetzt schon der zweite größere Termin nach dem Masterplan ist, den der Minister platzen lässt, dass Sie vielleicht doch sagen, was diese anderen Termine sind. Es handelt sich ja immerhin um eine Behörde, also wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was. Also vielleicht könnten Sie irgendwie erklären, was nun der Grund ist, warum dieser auch wichtige Termin, in meinen Augen zumindest, morgen nicht stattfindet. Und er ist ja auch schon am Freitag abgesagt worden.
Eben, er ist schon am Freitag abgesagt worden aus terminlichen Gründen und ich kann es nicht näher nennen und er ist im Übrigen auch nicht abgesagt worden, auch wenn ich es gerade selber gesagt habe, sondern verschoben worden. Er ist für die nächste, die Vorstellung ist für die nächste Woche vorgesehen.
Durch Herrn Seehofer?
Durch den Innenminister.
Frau Reible.
Ich habe noch mal eine Frage zum Masterplan. Frau Korf, Horst Seehofer hat den ja im CSU-Vorstand vorgestellt, diesen Masterplan. Und da steht auch drauf, soweit man das lesen kann, was kolportiert wurde, dass er ihn als CSU-Vorsitzender vorgestellt hat. Ist denn das, was da vorgelegt wurde, im Bundesinnenministerium erarbeitet worden oder Teile davon?
Es ist richtig, die Fassung, die gestern vorgelegt wurde, hat er als CSU-Vorsitzender vorgelegt und eben nicht als Bundesminister des Innern. Deswegen kann ich dazu auch keine Stellung nehmen. Es wird ein Masterplan erarbeitet und auch laufend fortgeschrieben und weiter abgestimmt im Bundesministerium des Innern. Und wenn der fährt, also der wird vorgestellt durch das BMI, wenn er vorgestellt wird.
Können Sie denn ausschließen, dass Teile des Masterplans, der jetzt kursiert und vorgelegt wurde, im Innenministerium erarbeitet wurden?
Nein, kann ich nicht.
Frau Goethe?
Direkt dazu, das, was gerade kursiert, ist ja insbesondere das Wort, das beabsichtigt wird, an der Grenze zurückzuweisen. Ist es das, worauf sich Ihre Aussage bezieht, das sei nicht der aktuelle Plan, der kursiert? Das heißt, es wäre die Frage, würden Sie das Wort beabsichtigt dementieren für den Masterplan? Das ist die eine Frage. Und die andere, Herr Seehofer muss ja offenbar der Auffassung sein, dass es nicht wirkungsgleich ist, sonst ließe sich das Verhalten nicht erklären. Es wurden gestern Äußerungen kolportiert, es sei wirkungslos. Habe ich Sie richtig verstanden, dass eine solche Wertung nicht auf Ergebnissen des Bundesinnenministeriums beruht, weil die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist?
Zur ersten Frage, ich werde nichts bestätigen oder dementieren, was durch den Vorsitzenden der CSU veröffentlicht worden ist. Meine Äußerungen, dass der Plan fortlaufend weiter bearbeitet wird, beziehen sich auf alle Punkte in dem Plan und nicht nur auf den Sie gerade herausgegriffen haben. Das zur ersten Frage. Die zweite, es gibt Abstimmungen mit dem Bundesinnenministerium. Ja, die Bewertungen laufen noch fort. Selbstverständlich wird der zuständige Innenminister regelmäßig sozusagen darüber informiert. Aber ich kann nicht dazu Stellung nehmen, in welcher Form, aus welchen Gründen er als CSU-Vorsitzende welche Äußerungen getan hat und Bewertungen vorgenommen hat. Die Zahlen, ja, ich habe die.
Können Sie auch noch später machen?
Nee, ich kann das jetzt machen. Es ist nur so ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, ob es total deckungsgleich ist mit den Zahlen, die ich schon mal genannt hatte in Bezug auf die Eurodac-Treffer. Ich kann Ihnen sagen, es gab Eurodac-Treffer im Abfragezeitraum Januar bis Juni 2018, für Spanien 895 und für Griechenland 3.337. Kann aber nicht sagen, ob das, in welchem Verhältnis die stehen zu den Zahlen, die ich schon mal genannt habe. Insofern ist es so ein bisschen, können die jedenfalls jetzt erstmal nicht so ins Verhältnis gesetzt werden.
Dann Herr Kollege.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage zum Wissensstand der aktuellen Bundesregierung zur Novichok-Operation des BND.
Pardon, wir bleiben jetzt erstmal noch mal bei dem Thema Asyl, also im weitesten Sinne.
Dann, gut, dann ein späteres Thema. Bitte.
Dann habe ich Frau Jen.
Ja, auch wenn die Frage wahrscheinlich häufiger schon mal gestellt wurde. Aber könnten Sie noch mal die letzten Zahlen der sekundären Migration uns mitteilen? Insgesamt für Deutschland.
Also. Was verstehen Sie unter Zahlen der sekundären
Migration? Also die letztendlich von anderen Ländern hier nach Deutschland einreisen.
Nee, kann ich tatsächlich nicht, weil ich nicht genau weiß, welche Zahlen Sie genau meinen. Also eine Pauschalzahl Sekundärmigration gibt es. Ich wüsste auch nicht, was die sein soll, sozusagen. Okay. Also es sei denn, ich verstehe es jetzt völlig falsch, aber nee, ist mir tatsächlich nicht klar, was Sie gerne hätten.
Nee, es ist okay, dann machen wir das
bilateral. Okay, dann Herr Safelberg nochmal.
Ja, noch eine Frage für Frau Korf. Also im Ausland wird oft gedacht, dass, also man schätzt eigentlich sehr an Deutschland, dass ein Mann, ein Wort, das gesagt wird, was versprochen wird, oder das gemacht wird, was versprochen wird. Und wir haben viele Wochen vom Bundesinnenminister gehört, dass er, wenn der EU-Gipfel gewesen ist, dass er dann am Montag die deutsche Grenze, dass er da kontrollieren wird. Jetzt haben wir den Montag und meine Frage ist, ab wann dann eben die Bundespolizei da die Grenzen kontrolliert und möglicherweise dann ab heute dann Flüchtlinge, die eine Eurodac-Registrierung woanders haben, zurückschickt. Also wir haben das lange gehört, also das ist eigentlich doch heute der Tag.
Ich werde dazu, es sind tatsächlich, wie wir ja jetzt mehrfach gesagt haben, Gespräche, die zwischen den Parteien laufen, und werde das, solange die nicht abgeschlossen sind, als Bundesministerium des Innern dazu keine Stellung nehmen. Abgesehen davon hat er nicht gesagt, ab Montag finden Grenzkontrollen statt, sondern ist eben abhängig gemacht von den Gesprächen, die laufen, den Ergebnissen in Brüssel und so weiter.
Vielleicht ein Zusatz, wenn Sie erlauben. Also ich habe auch verstanden, dass er in der Tat natürlich, er wollte zufrieden sein mit den Ergebnissen vom Europäischen Rat. Aus allen ist eigentlich geblieben, dass er damit überhaupt nicht zufrieden ist mit den Ergebnissen, die die Bundeskanzlerin mit nach Hause gebracht hat, nach Deutschland. Also er war damit nicht zufrieden. Also da muss man eigentlich, glaube ich, auch eine Schlussfolgerung ziehen. Wie glaubwürdig ist es dann, wenn er diesen Termin so lange genannt hat, dass er auch gezeigt hat, dass er überhaupt nicht zufrieden war, dass die Zufriedenstellung für ihn eine Bedingung war, um diese 2 Wochen Frist zu geben. Die Frist ist verstrichen, er war nicht zufrieden und jetzt liefert er quasi kein Butter bei der Fisch. Also wie glaubwürdig ist er dann, wenn er seine eigenen Bedingungen nicht einhält?
Die Bewertung der Ergebnisse aus Brüssel und die sonstigen Inhalte der Gespräche, die derzeit zwischen den Parteien laufen, also die Bewertung ist Gegenstand der Gespräche, die zwischen den Parteien läuft. Insofern werde ich dazu nichts sagen.
Herr Jessen?
Da es ja nicht nur um Gespräche zwischen den Parteien geht, sondern um die Handlungsfähigkeit der Regierung, möchte ich aber dennoch Vertreter der sozialdemokratisch geführten Ministerien fragen, ist Ihnen eigentlich inzwischen irgendein Masterplan bekannt? Und falls ja, wissen Sie, ob es sich dabei um den des CSU-Vorsitzenden oder den des Bundesinnenministers handelt? Und zum Zweiten explizit an Frau Adebar. Auch da vermischt sich Parteipolitik mit Regierungsamt. Ist der Außenminister, der Bundesaußenminister, auch strikt gegen geschlossene Lager für Migranten in Nordafrika, wie das seine Parteiführung als Partei geäußert hat? Ist er das als Außenminister? Und wie verhält es sich mit der Frage der uneingeschränkten Solidarität mit Seenotrettern? vor allem im Hinblick auf den Kapitän der Lifeline, der heute, glaube ich, vor Gericht erscheinen muss, drückt sich da eine Solidarität seitens des sozialdemokratischen Außenministers aus.
An wen soll die erste Frage gehen am besten?
Die erste Frage.
Ist, glaube ich, besser, das direkt zu adressieren.
Ja, okay. Dann die erste Frage bitte an Frau Adebar und vielleicht bei der Frage, inwiefern sozialdemokratische Minister, die fachlich betroffen sind, davon erfahren haben, vielleicht an Frau Dr. Krüger.
Also, um vielleicht mit der Lifeline anzufangen. Wir haben hier darüber gesprochen in den letzten Regierungspressekonferenzen. Da ist es so, dass unsere Botschaft konsularisch betreut und auch im Kontakt mit dem Kapitän und mit dem Vertrauensanwalt steht. Ich denke, wir haben als Bundesregierung hier insgesamt betont, dass es völkerrechtliche Standards bei der Seenotrettung einzuhalten sind, dass das Völkerrecht gilt, und haben aber zu allen Aspekten, die man da aufmachen kann, hier ausführlich Stellung genommen. Da habe ich heute dem, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Zum Zweiten, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, der Bundesaußenminister hatte heute Morgen seine bulgarische Außenministerkollegin zu Besuch. Die beiden haben eine Pressekonferenz gegeben. Da hat der Bundesaußenminister noch mal gesagt, im Gleichklang mit seiner bulgarischen Kollegin, dass es auf europäische Lösungen ankommt, auf Solidarität ankommt. Und der hat in den letzten Tagen auch mehrfach gesagt, dass bei allem Umgang mit Migration und mit Flüchtenden rechtsstaatliche Standards einzuhalten sein werden, dass es darauf ankommt, eng mit Organisationen wie IOM und UNHCR zusammenarbeiten zu wollen, sowie noch weiter zu vertiefen, und dass diese Frage des rechtsstaatlichen Umgangs mit Flüchtlingen und Migranten ein wichtiges Thema für ihn ist. Das hat er heute Morgen gesagt, das hat er auf dem Rat letzte Woche gesagt, und das ist das, was er als Außenminister, denke ich, in diesen Tagen dort meint.
Als Außenminister lehnt er demnach aber geschlossene Lager für Migranten in Nordafrika nicht grundsätzlich ab.
Der Bundesaußenminister hat ganz klar gesagt, dass es ihm wichtig ist, dass rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Das ist das, was er als Außenminister, und Sie wollen mich hier in eine parteipolitische Diskussion hineinziehen, in die ich nicht einsteigen werde, sondern verweise Sie auf die Äußerungen des Außenministers, die da aber schon sehr deutlich sind.
Ich will vielleicht auch noch ganz kurz etwas zu sagen, um zu den Fakten zurückzukommen. Der Europäische Rat hat sich befasst mit dem Konzept regionaler Ausschiffungsplattformen, und zwar in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Drittstaaten und dem UN-Flüchtlingskommissar und der Internationalen Organisation für Migration. Dieses Konzept sei auszuloten. Das sind regionale Ausschiffungsplattformen und nicht geschlossene Lager in Nordafrika. Es sind Ausschiffungsplattformen für gerettete Schiffbrüchige, das ist der Gedanke, der da nun gemeinsam mit Ländern, mit denen man natürlich sprechen muss, so etwas kann man nicht am grünen Tisch in Brüssel verfügen, das ist, hat die Bundeskanzlerin mehrfach klar gesagt, den man nun gemeinsam mit diesen Ländern und diesen internationalen Organisationen auslotet. Das ist das, was der Europäische Rat beschlossen hat. Und die Kanzlerin hat wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir in Partnerschaft mit Afrika arbeiten. Das zeigt sich auch an anderen Passagen der Schlussfolgerungen, dass wir also in gegenseitigem Einvernehmen handeln.
Lieber Herr Jessen, ich kann Ihnen dazu nichts berichten. Es ist so, dass etwaige Entwürfe eines Masterplans, die einer vorgestellt wurden, von uns eben nicht zu kommentieren sind. Und ein offizieller Masterplan des Bundesministeriums des Innern wurde bislang noch nicht vorgelegt.
Herr Jung?
Frau Adebar, ich habe es noch nicht ganz verstanden oder richtig verstanden, ob Herr Maas sich solidarisch mit den Seenotrettern im Mittelmeer zeigt.
Dann lesen Sie doch noch mal das Protokoll der letzten REC-PK nach. Dort haben, glaube ich, Frau Demmer und ich ausgeführt, dass die Bundesregierung der Ansicht ist, dass niemand im Mittelmeer ertrinken soll, dass auf der anderen Seite Schleppern das Handwerk gelegt werden soll. Und wir haben aber auch Verständnis dafür geäußert, dass wenn Malta im Zusammenhang mit dieser Lifeline-Operation Fragen an die Crew hat und dort in einem rechtsstaatlichen Verfahren, wie man das erwarten darf in Malta, ermitteln möchte, dass es offenbar Fragen gibt, die Malta klären möchte, und dass es dann gut und richtig ist, dass diese Fragen auch geklärt werden.
Ich verstehe es immer noch nicht. Herr Seibert, ist die Kanzlerin solidarisch mit den Seenotrettern auf dem Mittelmeer, und ist diese Wortgeburt regionale Ausschiffungsplattform eigentlich auch eine Wortgeburt von Ihnen? Haben Sie sich das ausgedacht?
Mir missfällt wirklich der tribunalhafte Ton. Aber davon abgesehen ist dieses ein Zitat aus den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, an dem 28 Mitgliedstaaten teilgenommen haben.
Die erste Frage war, ob die Kanzlerin sich solidarisch mit den Seenotrettern zeigt?
Ja, die Kanzlerin hat mehrfach darauf hingewiesen, dass wir, und das ist unsere Politik seit mindestens 3 Jahren, dass wir alles tun, damit es nicht zum Ertrinken auf dem Mittelmeer kommt, damit Menschen nicht in Gefahr gebracht werden durch kriminelle Schlepper. Da haben wir viel erreicht in der Ägäis und auch vor Libyen. Ein ganz wichtiger Teil unserer Unterstützung für Libyen ist die Ausbildung und Professionalisierung der libyschen Küstenwache, die natürlich wie vor jedem anderen Land auch in erster Linie zuständig ist dafür, in Seenot geratene Menschen zu retten. Und das hat die libysche Küstenwache in einer 5-stelligen Zahl von Fällen getan. Wir werden weiterhin mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeiten. Ansonsten gilt das Seerecht. Das heißt, natürlich ist die Pflicht zum Retten da, auch für andere Schiffe, die in der Region sind.
Frau Geuter.
Nochmal zu den sogenannten Ausschiffungsplattformen. Herr Seibert, Sie haben eben gesagt, dort sollten von See Gerettete hinkommen. Das ist ja etwas, was, soweit ich das bisher gelesen habe, nicht unbedingt aus dem Papier hervorgeht. Wenn das so ist, könnten Sie mir noch mal sagen, welche der von See Geretteten in diese Plattform kommen sollen und welche in die europäischen neu einzurichtenden Zentren, wie da auch rechtlich die Aufteilung sein soll?
Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben es hier mit einem Konzept zu tun, das von einzelnen Mitgliedstaaten vorgebracht wurde und wo man jetzt im Grunde einen Prüfauftrag erteilt hat. Einen Auftrag vor allem in erster Linie mit den betreffenden Organisationen, die besser als irgendjemand sonst die humanitäre Situation vor Ort kennen, zu sprechen. Und natürlich mit den Ländern, die für so etwas überhaupt nur in Frage kommen. Das können nordafrikanische Länder an der Küste sein oder auch im afrikanischen Hinterland. Aber das ist ein sehr frühes Stadium. Uns, der Bundeskanzlerin, ist entscheidend wichtig, dass dieses im Einvernehmen mit Afrika und den Institutionen passiert. Und alle weiteren Festlegungen und Präzisierungen können wirklich erst dann erfolgen, wenn man überhaupt mit den betreffenden Ländern zusammen ins Gespräch darüber gegangen ist.
Sie hielten es aber für möglich, dass zum Beispiel von Frontex-Schiffen Gerettete dann nach Afrika gebracht würden?
Ich werde mich da jetzt nicht zu äußern. Es gibt die ganz klare Entschlossenheit des Europäischen Rates, Frontex auszuweiten, und zwar personell auszuweiten, und zwar auch sehr viel schneller, als man das früher ins Auge gefasst hatte. Und es gibt den Auftrag, auszuloten, ob dieses Konzept insgesamt hilfreich sein könnte. Und das wird jetzt geschehen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Frau Reiblin nochmal.
Noch einmal zum Masterplan, Frau Korf. Seit wann wurde denn im BMI daran gearbeitet? Sprich, wann hat der Innenminister den Auftrag an die Beamten im BMI erteilt, diesen Plan zu erstellen? Und Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wissen noch nicht, wann er nun der Öffentlichkeit vorgestellt wird, aber ist denn geplant, die jetzige Version an die Kollegen aus den von SPD und CDU geführten Ministerien weiterzuleiten?
Der Minister hatte ja den Masterplan bei Amtsantritt angekündigt und somit hat das Bundesministerium des Innern mit Amtsantritt des Ministers begonnen, an Überlegungen für einen Masterplan zu arbeiten. Die Frage der Veröffentlichung sowohl im Ressortkreis wie auch öffentlich ist im Fluss. Wir werden ab dem Moment, wann feststeht, wann wir das tun werden, wann er veröffentlicht wird, das schnellstmöglich dann auch natürlich allen zur Verfügung stellen.
Herr Jung.
Nochmal zu den Seenotrettern. Frau Korf, ist die Annahme richtig, dass Herr Seehofer sich nicht solidarisch mit den Seenotrettern zeigt und Seenotrettung nicht als uneingeschränkte humanitäre Pflicht ansieht?
Nein, dieser Schluss ist nicht richtig. Ich kann dem nur beipflichten, was auch Herr Seibert und Frau Adebar gesagt haben. Das Ziel, Seenot, Flüchtlinge, Schlepper zu verhindern, dass Schlepper Flüchtlinge in Lebensgefahr bringen, ist selbstverständlich auch ein Ziel des Bundesministers des Innern, hat er auch mehrfach gesagt. Insofern können wir da nur beipflichten.
Nee, am Freitag hatten Sie ja ausgeführt, dass er sich wünscht, dass sich zum Beispiel die Mission Lifeline nicht nochmal wieder aufs Meer begibt, um weitere Tätigkeiten, wie Sie es genannt haben, auszuführen, also Menschen zu retten.
Am Freitag habe ich aber auch gesagt, dass er diese Äußerungen im Rahmen der Überlegungen getätigt hat, ob eine mögliche Aufnahme in Deutschland in Betracht kommt und das als sozusagen Voraussetzungen, die aus seiner Sicht gegeben sein müssten, für die Frage der Aufnahme erläutert hat. Insofern aber an dem grundsätzlichen Ziel, dass keine Lebensgefahr für Flüchtlinge durch Schlepper erzeugt werden darf. An dem hält er natürlich fest.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Gibt es Fragen zu anderen Themen?
Ich würde gerne Sie, Herr Seibert, beziehungsweise das Verteidigungsministerium fragen. Ende vergangener Woche hat ein Bericht der Washington Post ziemlich hohe Wellen geschlagen, nachdem es in der US-Regierung Überlegungen gibt, sollen auch zurückgehen auf Herrn Trump selbst, die amerikanischen Truppen aus Deutschland abzuziehen. Die erste Frage, haben Sie irgendwelche aus Ihren Gesprächskontakten zur US-Administration irgendwelche Hinweise darüber, dass das ein Thema ist, was in der US-Regierung momentan diskutiert wird? Und zum Zweiten würde mich interessieren, können Sie mir einen Eindruck verschaffen, wie viel Beschäftigte, die US-Streitkräfte, zivile Beschäftigte in Deutschland, die US-Streitkräfte haben, sprich wie viele Arbeitsplätze, wie viele deutsche Arbeitsplätze hängen eigentlich an der militärischen US-Präsenz in Deutschland?
Ich kann gerne beginnen. Das Pentagon hat zu dem Zeitungsbericht am Wochenende ja bereits Stellung genommen und auch diesen klar eingeordnet. Und Herr Heller, zu Ihrer Frage, ob das jüngst thematisiert wurde. Nein, bei den Gesprächen von Ministerin von der Leyen auf ihrer USA-Reise wurde das von keinem der vielen Gesprächspartner aufgenommen. Die Zahl der quasi zivilen oder deutschen Arbeitnehmer im Dienste der US-Streitkräfte liegt mir nicht vor. Ich weiß nur, dass derzeit ca. 35.000 US-Soldaten auf deutschem Boden stationiert sind.
Ja, ich kann dem auch nichts hinzufügen. Die Meldungen in den Medien sind bekannt, aber die dazu passenden Aussagen des Weißen Hauses und des Pentagons sind uns eben auch bekannt. Nähere Informationen liegen mir nicht vor.
Weitere Fragen dazu? Dann der Kollege von RT.
Ich hätte noch eine Nachfrage zum Wissensstand der Bundesregierung zur Novichok-Operation des BND. War Bundeskanzlerin Angela Merkel vom BND darüber informiert, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst seit den 1990er Jahren sowohl über mindestens eine Novichok-Probe als auch die entsprechende chemische Formel verfügte? Ja oder nein?
Ich habe dem, was an dieser Stelle zu diesem Thema gesagt wurde, nichts hinzuzufügen.
Zusatz?
Plant die Bundesregierung in diesem Kontext eine rechtliche Aufarbeitung des Vorgehens unter der damaligen Kohl-Regierung und des BND, was die Einführung eines geächteten Kampfstoffs auf deutschem Boden plus die Anstiftung zum Diebstahl desselbigen angeht?
Operative Angelegenheiten des Bundesnachrichtendienstes bespricht die Bundesregierung und darüber informiert die Bundesregierung die geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages.
Weitere Fragen dazu? Dann Frau Geuter mit einem anderen Thema.
Eine Frage an das Bundesgesundheitsministerium. Herr Gülde, es gibt einen Nichtanwendungserlass aus Ihrem Haus für eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über die Herausgabe von potenziell tödlichen Medikamenten für Sterbewillige an das BfArM. Können Sie das bestätigen? Können Sie das begründen? Und können Sie das insbesondere begründen, wie es sein kann, dass aus der Exekutive die Anordnung kommt, ein rechtskräftiges Urteil, ein höchstrichterliches, nicht zu beachten?
Ja, also wie Sie wissen, hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im vergangenen Jahr erhebliche rechtliche Fragen aufgeworfen. Aus diesem Grund hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein Rechtsgutachten bei Herrn Professor Udo De Fabio in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten ist zu Beginn dieses Jahres veröffentlicht worden und das hat unsere anfängliche Einschätzung bestätigt, dass sich zum einen aus dem Betäubungsmittelrecht keine Verpflichtung des Staates ableiten lässt, eine letale Dosis eines Betäubungsmittels zum Zweck der Selbsttötung herauszugeben. Und zum anderen würde eine solche Herausgabe auch dem Wunsch des Gesetzgebers widersprechen, die organisierte Sterbehilfe zu verbieten. Nach reiflicher Erörterung dieses Rechtsgutachtens und Diskussion innerhalb des BMG ist nun diese Entscheidung getroffen worden und eine entsprechende Aufforderung, schriftliche Aufforderung an das BfArM erlassen worden. Ja.
Trotzdem nochmal die Nachfrage. Das Gutachten gibt die Meinung eines ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht wieder, dass die Fachleute im Ministerium sind Angehörige der Exekutive. Man kann diese Rechtsansicht möglicherweise vertreten. Das ändert aber nichts an einem rechtskräftigen Urteil des höchsten deutschen Verwaltungsgerichts. Wie begründen Sie unter der Maßgabe der Gewaltenteilung diese Entscheidung?
Wie gesagt, also uns stellt halt eben dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor erhebliche rechtliche Fragen. Das hatte ich ja gerade halt eben erörtert. Und das aus diesem Grund ist halt eben diese Entscheidung getroffen worden, keine Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung herauszugeben. Das würde auch dem Schutz des Lebens und unseren ethischen und moralischen Grundüberzeugungen unserer Gesellschaft komplett widersprechen.
Dazu? Bitte, Frau Buschmann. Buschow?
Es sind ja in der Zwischenzeit, ich meine, einige Dutzend, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, Anträge auch beim Bundesamt eingegangen. Heißt das, die werden jetzt alle abgelehnt? Also können Sie das schon konkret sagen, die auch in der Zwischenzeit, wo man nicht so genau wusste, wie man jetzt mit diesem Bundesverwaltungsgerichtsurteil umgeht, was passiert mit denen?
Also weder zur genauen Zahl der aktuell vorliegenden Anträge kann ich Ihnen jetzt genaue Angaben machen, noch zum Zeitrahmen jetzt der Information der Antragsteller. Das weiß ich nicht, müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Ich gehe aber davon aus, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Antragsteller in Kürze informieren wird.
Frau Braun?
Ich habe auch noch mal direkt eine Frage dazu. Um welche ethischen Grundsätze handelt es sich dabei? Sind das die ethischen Grundsätze des Ministers oder des Hauses? Und wir haben ja immerhin, wie wir gerade ja schon gehört haben, ein oberstes Urteil vorliegen. Das gilt es eigentlich umzusetzen. Welche ethischen Grundsätze stehen dem genau entgegen?
Naja, es sind sowohl ethische als auch rechtliche Grundsätze. Die rechtlichen Grundsätze, die hatte ich gerade eben erörtert. Was die moralisch-ethischen Grundsätze anbelangt, sind es nicht nur die Grundsätze des Ministers, sondern sind generell Fragen, die unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft betreffen. Im Kern geht es natürlich um die Frage, kann der Staat die Erlaubnis, eine behördliche Erlaubnis zum Suizid erteilen? Und diese Frage muss man klar verneinen. Und genau, das ist eine der Gründe, weshalb diese Entscheidung getroffen wurde.
Herr Jung dazu?
Aber Sie betonen ja, dass es um ethische Grundsätze geht. Können Sie die bitte alle aufzählen?
Nein, also eine komplette Exegese der moralisch-ethischen Grundsätze unserer Gesellschaft, das kann ich hier leider nicht leisten. Das tut mir leid.
Ja, aber es geht ja um Herrn Spahn und seine Aussagen und Ihre Aussagen auch gerade. Und ich habe da jetzt gerade nur einen Grundsatz rausgehört.
Ja, aber wie gesagt, also dem könnte ich jetzt nichts weiteres hinzufügen.
Also gibt es da nur einen. Also brauchen wir nicht von Grundsätzen sprechen.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste noch Herrn Jung mit einem anderen Thema, oder?
Ja.
Bitte.
Herr Sabat, in Mexiko gibt es einen neuen Präsidenten, der gerade gewählt wurde. Herr Obrador hat die Kanzlerin schon gratuliert.
Nein, das hat sie noch nicht. Wir haben die aufmerksam verfolgt, die mexikanischen Wahlen. Manuel López Obrador hat eine deutliche Mehrheit gewonnen. Der Kandidat der Morena-Partei Wir werden Sie wie üblich zu dem Zeitpunkt informieren, wo die Bundeskanzlerin ihren schriftlichen Glückwunsch geschickt hat. Das wird sicherlich auch bald passieren. Und heute kann ich eigentlich nur sagen, dass wir sehr hoffen, dass die freundschaftliche, die enge Zusammenarbeit mit Mexiko auch mit dem neuen gewählten Präsidenten und seiner künftigen Regierung sich weiter gut entwickeln wird, auf wirtschaftlichem wie auf allen anderen Gebieten unserer Beziehungen.
Weitere Fragen dazu? Dann der Kollege von RT nochmal.
Die Frage geht ans BMVG und den Regierungssprecher. Derzeit finden vor dem Bundeswehrflieger Horst Büschel Proteste gegen die dort gelagerten US-Atomraketen ab. Meine Frage wäre, wie beurteilt die Bundesregierung diese zivilgesellschaftlichen Proteste, auch vor dem Hintergrund, dass in Umfragen 85% der Bundesbürger sich für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland aussprechen?
Sehen Sie, das Schöne an unserem Land ist ja, dass zivilgesellschaftliche Proteste sich frei entfalten können.
Möchte das Verteidigungsministerium noch?
Ich habe dazu keine Ergänzung.
Das heißt, zu der Aussage, dass 85% der deutschen Bevölkerung bzw. der Bundesbürger sich für einen Abzug der US-Atomwaffen ausschließen, wollen sich nicht weiter äußern.
Umfragen kommentieren wir hier grundsätzlich nicht.
Weitere Fragen zu dem Thema? Weitere Fragen zu dem Thema? Nicht der Fall. Dann Herr Lange.
Ich hätte eine Frage an das Arbeitsministerium, bitte. Und zwar geht es um die Beseitigung des Pflegenotstands und das Interview, das der Minister zusammen mit der Ministerin und dem Gesundheitsminister in der Bild am Sonntag, was glaube ich, gegeben hat. Und zwar sagte Herr Heil, er wolle einmal die Löhne erhöhen der Pflegekräfte und dazu fiel das Stichwort Flächentarifvertrag. Da hätte ich gern gewusst, wie das gehen soll, weil Flächentarif war bis jetzt für mich eine Sache der Tarifparteien, also nicht eine des Gesetzgebers. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern, was da geplant ist. Danke.
Sie haben natürlich recht, das ist eine Sache der Sozialpartner. Der Minister kann also nichts verhängen, aber er kann darin unterstützen, dass sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeberseiten sich zusammen an einen Tisch setzen und über das Thema verhandeln. Und in dem Moment, wo ein erster Tarifvertrag vorhanden ist, kann er den für allgemeinverbindlich erklären und auf die Art eben zu einer flächendeckenden Tarifvertragsbindung beitragen.
Bitte? Die erste Frage wäre dann, sind diese Gespräche schon angelaufen? Und die andere Frage wäre, gibt es die Möglichkeit, über Mindestlöhne für Pflegekräfte einen ähnlichen Effekt zu erzielen?
Es existieren ja bereits Pflegemindestlöhne, doch die haben bisher nicht diesen Effekt mit sich gebracht. Insofern reichte diese Art der Herangehensweise an die Pflegekrise und an den Mangel an Fachkräften in diesem Bereich nicht aus. Was die Gespräche anbelangt, gerade startet die konzertierte Aktion und insofern wird es im Rahmen dieser Aktion auf den Weg gebracht.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Heller, bitte.
Ich würde gerne vom Wirtschaftsministerium wissen, für wann rechnen Sie mit einer amerikanischen Entscheidung über die angedrohten Zölle für die Automobilindustrie beziehungsweise ausländische Automobilimporte? Und eine zweite Frage, ich meine im Kopf zu haben, dass es bei der Verkündung der europäischen Gegenmaßnahmen zu den Stahl- und Aluminiumzöllen hieß, man arbeite zudem an einem zweiten Zollreaktionspaket. Ist dieses zweite Reaktionspaket, ist das eigentlich bezogen noch auf die Stahl- und Aluminiumzölle? Ist es eine Reaktion auf diese schon verhängten Maßnahmen? Oder ist das etwas, was in Zusammenhang dann mit etwaigen Autoimportbeschränkungen der USA in Kraft gesetzt würde?
Ja, zu Ihrer ersten Frage. Sie wissen, das Verfahren läuft in den USA. Die US-Administration hat eine Prüfung eingeleitet und hat grundsätzlich 270 Tage Zeit dafür. Es steht natürlich frei, diese Frist auszuschöpfen oder nicht auszuschöpfen, aber wir haben derzeit keine Kenntnisse, wann eine Entscheidung herbeikommen wird und wollen Sie an dieser Stelle auch nicht herbeireden. Aber wie gesagt, die Prüfung läuft und das müssen wir abwarten. Zu Ihrer zweiten Frage zum Thema der der Gegenmaßnahmen der EU. Das ist richtig. Sie wissen ja, die sind am 22.06. in Kraft getreten. Die EU-Kommission hatte dazu auch in ihrer Pressemitteilung Bezug genommen, dass es jetzt die erste Stufe gibt und eine zweite Stufe auch bei der WTO ja bereits mit dem ersten Paket notifiziert würde. Es bezieht sich auf diese Stahl- und Aluminiumzölle, aber Näheres da zum Verfahren müssten Sie an die EU-Kommission richten. Ich erinnere mich aber, dass dazu auch Ausführungen in der Pressemitteilung am 22.06. gemacht worden.
Weitere Fragen dazu? Dann der Kollege nochmal.
Ja, aber zum neuen Themenfeld.
Bitte.
Ich warte mittlerweile seit 4 Wochen auf eine Nachreichung des AAs zur Einschätzung der Rechtmäßigkeit der Förderung politischer Parteien im Ausland durch parteinahe deutsche Stiftungen. Deswegen wollte ich noch mal nachfragen, ob das AA mittlerweile da zu einer Einschätzung gekommen ist.
Hatten Sie da eine schriftliche Anfrage gestellt? Dann fasse ich da gern noch mal nach.
Die kann ich auch hier noch mal schriftlich. Ich hatte die mündlich angefordert, aber es war auch so kommuniziert worden, dass das nachgereicht wird. Falls ich erinnere, zivilgesellschaftliche Akteure in Lateinamerika, die darauf hinweisen, dass die Förderung...
Dann könnten Sie das vielleicht bilateral klären, oder?
Ja, dann können
wir das den Vorgang nochmal aufrufen. Dankeschön. Herr Jung, neues Thema.
Ich wollte mal zu den Upload-Filtern kommen und zu der Abschlusserklärung vom Donnerstag. Herr Seibert, da steht im Papier drin, dass die Kanzlerin die Absicht der Kommission begrüßt, einen Gesetzgebungsvorschlag zur Verbesserung der Erkennung und Entfernung von Inhalten zu unterbreiten, die zu Hass und zu terroristischen Handlungen anstiften. Jetzt eine Verständnisfrage, ist damit diese sogenannte Upload-Filter-Diskussion gemeint? Oder reden wir davon zwei komplett anderen Themen?
Sprechen Sie jetzt von den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates?
Ja.
Okay, dann müsste ich erstmal nachgucken, was zu dem Thema da drin steht oder mich informieren lassen. Bis dahin kann sicherlich das Justizministerium schon mal was tun. Das ist richtig.
Ja, genau. Vielen Dank für diese Frage. Vielleicht schon mal anfangen darzustellen, dass es hier um zwei getrennte Fragestellungen geht. Es ist also hier nicht eine urheberrechtliche Frage. Wir sprechen also jetzt nicht von den Upload-Filtern, die wir auch hier an dieser Stelle ja schon mal besprochen haben, sondern es geht hier um Inhaltsfilter, wie Sie gerade selber vorgelesen haben, gegen Hassrede oder Werbung für Terrorismus. Insofern sind es einfach andere Fragestellungen. Es geht also hier um Fragen der Terrorismusabwehr, die eben nicht, zumindest nicht in die Zuständigkeit des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz fallen und nämlich in die Zuständigkeit des BMIs. Vielleicht möchten Sie hier ergänzen.
Ich kann tatsächlich auch nur sagen, dass es eben nicht, also es war ja Teil, am Wochenende hieß es immer, das sei genau diese Form von Upload-Filter, ist es nicht, der im Leistungs-, also im Urheberrecht in der Diskussion stand, sondern es ging tatsächlich darum, so unsere Lesart der Erklärung vom Europäischen Rat trotzdem nochmal festzusetzen, dass das Ziel der Bekämpfung terroristischer Inhalte und Aufrufen zu Hass im Internet einfach nochmal bekräftigt werden soll. Das ist eine reine Absicht, also es ist eine Absichtserklärung, da in dem Bereich einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, der eben was anderes ist als die urheberrechtliche Fragestellung.
Zusatz? Dann habe ich eine Lernfrage. Was ist ein Unterschied? Also wenn Sie von Inhaltsfiltern sprechen und bei einem anderen Thema geht es um Upload-Filter, was ist denn da der Unterschied? Also gefiltert wird ja so oder so.
Zu den, wie das im Einzelnen, also wie gesagt, es ist eine, in der Erklärung steht, dass ein Gesetzentwurf vorgelegt werden soll. Wie der dann im Einzelnen aussieht und vor allem, wie der dann technisch ausgeformt werden soll, dazu haben wir noch keine Kenntnis. Es ging darum, das Ziel, so unsere Kenntnis der Ergebnisse der Besprechung des Europäischen Rates, das Ziel der Verbreitung von terroristischen Handlungen oder Anstiftung zu terroristischen Handlungen im Internet klarzustellen.
Eine, Herr Jung.
Sie wollen gegen die also Hassinhalte und terroristische Inhalte vorgehen, aber nicht mit Upload-Filtern. Also vorab, Frau Krüger schüttelt schon den Kopf.
Wir reden ja in beiden Fällen über schon in Anführungsstrichen Inhaltsfilter. Nur bei dem, wovon ich sprach, da geht es um den Schutz von urheberrechtlichen Aspekten. Und bei dem, was Sie jetzt gerade aufgerufen haben, steht eben nicht der Urheberrechtsschutz im Vordergrund.
Aber das Werkzeug ist doch dasselbe, Frau Krüger.
Terrorismusabwehr.
Aber ich
verstehe ich das falsch? Das Werkzeug ist dasselbe.
Dann verstehe ich vielleicht Ihre Frage nicht. Vielleicht können Sie die nochmal wiederholen.
Es geht um das Werkzeug dieses Filters. Das ist das Werkzeug. Womit, wofür Sie das einsetzen, ist doch jetzt erstmal nebensächlich.
Dann habe ich Ihre Frage vielleicht nicht richtig verstanden. Können Sie Ihre Ursprungsfrage dann nochmal wiederholen? Weil ich hatte verstanden, dass Sie nach dem Unterschied fragen.
Genau. Aber den können Sie doch gar nicht nennen. Ihnen geht es doch quasi nur darum, was man am Ende damit rausfiltert. Aber der Filter an sich ist doch für beides dasselbe.
Gut, wir haben jetzt hier über den Sinn der Maßnahme gesprochen. Haben Sie weitere Fragen dazu?
Gibt es zu diesem Thema von anderen Kollegen noch eine Frage? Ansonsten könnten Sie das vielleicht bilateral noch mal klären. Herr Jessen dazu?
Ja, auch um es zu verstehen, ist es ein bisschen so, weil wenn in der Tat Filter ist ein Instrument, sagen wir wie Polizei ein Instrument der Verbrechensbekämpfung oder Verhinderung ist. Und es geht im einen Fall um Kriminalpolizei, im anderen Fall um Sittenpolizei. Ist das die Art von Unterschiedlichkeit, die wir haben, dass Sie sagen, wir beschäftigen uns hier auf der einen Seite mit den Upload-Filtern, wo es um Urheberrechtsfragen geht. Und dann gibt es eine andere Art von Filter, die sich mit der Verhinderung, der Rausfilterung von Hate und Gewalt befasst. Das sind die beiden, also ein technisch ähnliches Instrument, wo Sie sagen, die Unterschiede liegen aber einfach darin, dass es andere Ziele verfolgt.
Zur konkreten Ausgestaltung kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur bestätigen, dass mehrere Mitgliedstaaten und im Ergebnis die zu den Schlussfolgerungen oder der Erklärung des Rates gekommen sind. Das heißt, es besteht ein Konsens der Mitgliedstaaten, dass dringender Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von rechtswidrigen und terroristischen Internetinhalten sehen. Das ist alles, was ich sozusagen zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen kann. Es ist sozusagen eine gemeinsame Maßnahme mehrerer Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Bekämpfung von rechtswidrigen und terroristischen Inhalten im Internet.
Okay. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Andere Fragen habe ich jetzt auch nicht gesehen. Doch der Kollege von RT nochmal und danach beenden wir auch die Bundespressekonferenz.
Kann der Regierungssprecher und das BMVG Medienbericht unter anderem der Zeitung bestätigen, dass in Grafenwöhr die US-Armee über Jahre ukrainische Soldaten ausgebildet hat, ohne dass dies der Bundesregierung bekannt war, mitgeteilt wurde?
Wie Sie wissen, gab es ja vor einigen Wochen, ich glaube, da hatten Sie auch nachgefragt, eine gemeinsame Übung unter der Ägide der US Army in Europe. Alle anderen Medienberichten sind mir nicht bekannt dazu, die Sie gerade erwähnt haben.
Das heißt, Ihnen ist nicht bekannt, dass die US-Streitkräfte in Grafenwöhr über Jahre, also ich spreche jetzt nicht von den letzten Wochen, sondern seit Beginn des Konflikts in der Ukraine ukrainische Soldaten ausgebildet haben und dabei aber nicht der Mitteilungspflicht gegenüber der Bundesregierung nachgekommen sind.
Diese Vorgänge sind mir nicht bekannt. Ich habe rekurriert auf die gemeinsame Übung, auf die Sie ja auch schon abgestellt haben vor einigen Wochen. Und die ist dieses Jahr, wenn Sie mich bitte kurz ausreden lassen würden, die ist dieses Jahr nicht zum ersten Mal durchgeführt worden. Insofern ist es eine über Jahre bekannte Übungsreihe.
Weitere Fragen dazu? Das ist
aber ich habe ja auch die Frage an den Regierungssprecher gestellt. Das ist ja nur irgendwie Standard, dass man auch zwei Vertreter ansprechen kann.
Also was Standard, hier gibt es keinen Standard, sondern ich bin der Sitzungsleiter und ich habe jetzt gerade Ihnen signalisiert, dass ich das hier gerade beendet habe.
Also er kann mich natürlich ansprechen, hat er ja auch getan. Insofern reiche ich einfach nur nach, dass ich den Ausführungen des Kollegen aus dem Verteidigungsministerium nichts hinzuzufügen habe.
Gut, ist da noch was nach?
Dankeschön.
Danke.
Ich beende damit die Bundespressekonferenz für heute. Dankeschön.